Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Olaf Nicolai, Sie sind eingeladen worden, hier in der Kartause Ittingen eine Ausstellung zu realisieren. Die Kartause Ittingen ist ein sehr spezieller Ort, ein ehemaliges Kartäuserkloster. Was war denn für Sie der Ausgangspunkt für Ihre Arbeiten hier?
Also eigentlich tatsächlich das Kartäuserkloster und natürlich dieses Phänomen des Rückzugs und dann auch diese Fokussierung auf das Einzelne, auf den Einzelnen, also das Individuum, die Person. Und als ich eingeladen worden bin, habe ich natürlich mich als erstes gefragt, wie kann ich den Bezug zu dem Ort herstellen? Was habe ich für Arbeiten bereits gemacht, die mit so einem Thema umgehen? Und was für eine Arbeit könnte ich dafür noch entwickeln für diesen Ort dazu? Und da ist mir das Thema eben der Einsamkeit, des Rückzugs, das Fokussieren auf die Person sehr stark nahegegangen. Aber eben auch diese Frage, was ist denn das eigentlich, wenn man sich zurückzieht und dann sagt, man kommt zu sich selbst? Was ist dieses Selbst?
Man muss vielleicht dazu sagen, dass der Kartäuserorden ein Orden ist, der vor allem darin besteht, dass die Mönche in einzelnen Zellen, also kleinen Häuschen sogar leben. Also es ist ein kontemplativer Orden.
Ja, und dann auch einen sehr schönen Garten davor haben, aber einen Nutzgarten natürlich. Und diese Frage, die ich natürlich dann jetzt von dem religiösen Aspekt versucht habe, nicht zu lösen, der spielt da immer noch eine Rolle drin, aber sie zu weiten auf meine Erfahrung und auf das, was mich persönlich sehr beschäftigt, nämlich die Frage, wer ist denn eigentlich diese Person, von der man so selbstsicher ich sagt? Und dieses Selbst, was einem irgendwo abhanden gekommen scheint und dem man dann wieder gern begegnen möchte und von dem man annimmt, dass man ihm am besten begegnet, wenn man allein ist, da habe ich so ein tiefes Misstrauen dagegen. Und das ist das, was der Ausgangspunkt dieser Arbeit gewesen ist und auch der beiden anderen Arbeiten, die bereits vorher existiert haben und die hier zueinander gestellt werden.
Olaf Nicolai, jetzt müssten Sie vielleicht einfach sagen, welche Arbeiten Sie mitgebracht haben.
Also es sind insgesamt, ich würde sagen, drei Arbeiten, die hier zu sehen sind, wobei eben zwei Arbeiten sind, die vorher schon existiert haben und die dritte Arbeit eben für den Ort entstanden ist. Die erste Arbeit ist von 2008, ein Film, Rhodakis. Das ist ein Film über ein Haus, was auf einer griechischen Insel, auf Ägina, steht, also eher heute eine Ruine ist und ein Mythos für die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts, besonders für die griechische Moderne, bildet. Die zweite Arbeit heißt Samani, und das ist eigentlich ein kinetisches Objekt, ein tanzender Scheinwerfer, würde ich das mal kurz beschreiben. Und die dritte Arbeit ist eher ein Arbeitskomplex, also es sind verschiedene Arbeiten, die unter dem großen Obertitel Selkirk stehen. Das ist der Name eines schottischen Seemanns, der 4 Jahre auf einer Insel im Südpazifik gelebt hat. Und als er dann zurückkam, hat er eben durch England und Schottland getourt und damit seiner Geschichte so ein bisschen Geld verdient. Und man nimmt an, dass Daniel Defoe davon gehört hat. Man kann es aber nicht ganz genau nachweisen, aber es ist sozusagen eine Robinsonade zu dieser Zeit. Und um diese Figur rankt sich dann dieser dritte Werkkomplex.
Olaf Nicolai, wir stehen jetzt also genau in dem Raum, in dem dieser Werkkomplex zu sehen ist. Da gibt es also jetzt einerseits erstmal als auffälligstes Element die Wände. Die Wände sind so in einem Türkiston gehalten und zeigen ein Kästchenraster. Mit diesem Kästchenraster hat es eine besondere Bewandtnis.
Ja, also dieses Raster, das folgt dem Modulor von Le Corbusier, aber nicht ganz einfach nur als Übersetzung, sondern Le Corbusier hat auch selber ja ein Kloster gebaut, La Tourette in der Nähe von Lyon. Oder er hat es entworfen und sein Bauleiter war der Komponist Xenakis, also der bei ihm ja als Architekt gearbeitet hat. Yannis Xenakis hat eben dieses Modulorsystem etwas aufgegriffen als Rhythmussystem, um nicht nur den Raum, sondern eben überhaupt den Rhythmus der Bewegung und natürlich für ihn auch den Rhythmus des Klanges mitzugestalten und hat das dann in seine Welt übersetzt, die Ondulatoires. Und deshalb hat diese Arbeit eben so einen Doppeltitel und es geht schon um Gliederung, aber im sehr umfassenden Sinn. Also wie Körper gegliedert werden, aber wie selber auch der Körper durch seine Art sich zu bewegen gliedert. Und das ist, wie ich versucht habe, erstmal durch eine Wandmalerei diesen Raum, also einen Raum anzubieten, dem man schon gegenüber steht. Ist ein gestalteter Raum und der hat eben, wie ich das nenne, eine Gliederung. Aber diese Gliederung ist jetzt nicht so sehr als Vorgabe, als Raster zu sehen, obwohl es wie ein Raster im ersten Moment erscheint.
Also sieht ja ein Stück weit auch aus wie eine Tapete und erinnert ein bisschen an andere Arbeiten, in denen Sie auch vorgegebene Elemente aufgegriffen haben. Ich denke an die diese Arbeit, in der Sie diese Blutstropfen eines gegeißelten Christus als Tapete verwendet haben. Das war zum Beispiel mal zu sehen in der Biennale von Venedig, Olaf Nicolai.
Genau, also das sind immer wieder Elemente, auf die ich gern Bezug nehme, wenn sie mir für diese Konstellation, die ich dort gestalten möchte, als sinnvoll erscheinen. Aber mir geht es eben darum, nicht die als Referenzen zu verheizen, sage ich jetzt mal, wo man sagt, aha, das ist das jetzt und das war's dann, sondern mir geht es schon um das, was Sie anbieten als Erfahrungsraum, auch als sinnlicher Erfahrungsraum. Es ist für mich gar nicht so wichtig, dass jetzt jemand hier reinkommt und sofort sagt, aha, das ist wahrscheinlich Modulo oder das ist das Cenacus oder das La Tourette. Es reicht und es ist das Wichtigste, dass er sieht, aha, es geht hier darum, wie ein Raum gestaltet werden kann, wie er parzelliert wird. Und diese Parzellierungsgeschichte ist ja eine, die dann tatsächlich sich auch als wichtiges Element durch diese ganze Ausstellung zieht, aber eben auch durch dieses gedankliche Konzept. Aber es ist erstmal primär eine sinnliche Erfahrung.
Und es hat natürlich auch mit dem Kloster zu tun, was ja auch Parzellen anbietet. Aber das sind natürlich ganz andere Parzellen als diese, die jetzt hier in dieser Wandgestaltung vorhanden sind. Denn das ist quasi die Parzelle einer modernen Utopie, einer modernen Raumutopie. Und das Kloster ist ja eigentlich wie die ältere Version davon auch eine Gegenwelt, Olaf Nicolai.
Ja, wobei es da doch schon sehr untergründige Verbindungen gibt. Also denn diese Parzellierung oder diese Struktur ist ja in dem Kloster in La Tourette auch angewandt worden als raumbildende Struktur. Und zugleich, wenn man mal Le Corbusiers Raumkonzeption sich anschaut, dann handelt sich das eigentlich immer wieder um Zellen, ideale Zellen. Und dass Häuser, die für mehrere Personen gedacht sind, eigentlich, die wirken eigentlich sowieso eine Stapelung von Zellen. Und die Wohnzelle oder die Wohnmaschine, es ist interessant, wie dann diese Frage entsteht, wie entsteht eigentlich sowas wie das Soziale? Wie entstehen eigentlich die Beziehungen? Ist die Zelle wirklich ausreichend? Oder was bedeutet das? Also wo ist eigentlich das Fenster in der Zelle? Und das kann man natürlich dann wieder mit Leibniz bis Deleuze verhandeln, wenn man das möchte.
Und wir haben natürlich jetzt, wenn wir hier in dem Raum stehen, auch Fenster in der Zelle. Ich beziehe mich auf ein weiteres Element. Wir haben auf dieser Modulor-Tapete, sage ich jetzt mal, unter anderem 5 Bilder, die auf den ersten Blick identisch aussehen. Wir schauen aus einer Höhle auf eine schöne Landschaft raus, so eine Gebirgslandschaft, und gleichzeitig sieht man da einen See oder ein Meer. Und mit dieser Arbeit beziehen Sie sich ja auch nochmal auf den Selkirk. Wir sind ja immer noch in dem Selkirk-Raum.
Ja.
Was hat es mit diesen Höhlenausblicken auf sich?
Also es sind 5 Fotos eines Ausblicks, also aus einer Höhle, die auf dieser Insel tatsächlich sich befindet. Und Sie sehen im ersten Moment aus, als ob Sie 5-mal das gleiche Foto hätten. Und erst wenn Sie sehr genau hinschauen, deshalb auch der Untertitel der Arbeit Wave, Welle, sehen Sie anhand der Schaumstruktur der Welle am Ufer, dass es eigentlich eine Welle ist, die an Land geht. Was Sie sehen, ist eigentlich Zeit, wie Zeit vergeht. Und dieses Thema der Wahrnehmung von Zeit im Raum, also das führt natürlich einerseits wieder zurück zu der Gliederung, über die wir gesprochen haben, aber tatsächlich eben auch auf dieses Bild, wenn man in der Höhle sitzt und rausschaut, dann ist es das Licht, was einen sozusagen als Phänomen primär beschäftigt, als Wahrnehmungsphänomen. Und Licht ist natürlich zeitabhängig, denn die Sonne ist eigentlich das, worum es geht. Das kann man jetzt sehr weit zurückverfolgen. Was mich bei der Arbeit selber als so ikonografisches Moment immer wieder begleitet hat, es gibt von Ernst Mach eine Zeichnung, wo er mal die Wahrnehmung gezeichnet hat, wie er so den Wahrnehmungsapparat sieht, wo er seine Augenhöhle so von innen zeichnet. Und so ähnlich sieht dieses Höhenbild aus. Man kann natürlich jetzt auch über die ganzen Höhengleichnisse reden. Das wäre jetzt sehr, sehr weit. Aber für mich ist erstmal dieser Ausblick ein sehr wichtiges Moment. Und die Ausstellung hat ja auch den Titel Ausblick, Mirador.
Also wir sitzen selber in der Höhle drin. Die Höhle ist unser Kopf. Der Raum, in dem wir uns befinden, wäre ein Stück weit der Kopf. Und diese Höhlenlöcher sind die Augenlöcher im Schädel, durch die wir auf die Welt schauen. Und eigentlich auch die vergehende Zeit wahrnehmen, Olaf Nicolai.
Wir könnten es auch andersrum sehen. Ne? Es gibt ja diesen wunderbaren Film Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das könnte ja auch sein, wir sind in die Erde eingereist und schauen genau in den Mittelpunkt der Erde auf das Meer, was wir innen drin finden. Also
okay. Die
umgekehrte Perspektive. Ne? Also es ist jetzt ja nicht klar, wo wir uns hinbewegen. Und was mich ja daran interessiert, ist eben genau diese Wechselgeschichte. Also wenn man das jetzt nur so beschreiben würde, wir schauen da raus, da draußen ist die Welt und hier drin sind wir, dann frage ich natürlich, was ist denn da drin? Also vielleicht ist die Welt da drin und da draußen sind wir. Und diesen Platztausch, der da möglich ist, das ist also eine Sache, die mich persönlich sehr, sehr interessiert und fasziniert und die auch sinnlich erfahrbar zu machen, ist sehr wichtig für mich. Und das führt eben zurück zu dieser Ausgangsfrage, die ich gestellt habe für mich selbst. Also was ist denn dieses Selbst? Ist das eine Identität? Ist das eine Struktur? Ist das ein Prozess? Wie erfährt man das eigentlich? Wie nimmt man das eigentlich wahr? Und das ist ein Versuch, das als Erfahrung möglich werden zu lassen.
Jetzt spielen Sie ja damit, dass vielleicht auch jemand diesen kleinen Unterschied nicht wahrnimmt, eben nicht sieht, dass diese Welle sich verändert. Denn das ist ja nun wirklich, also man muss es eigentlich fast wissen, um es zu sehen. Also ich hätte es nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, man kann sich ja mal Zeit lassen und auch mal genauer schauen. Also es ist nicht das Schlechteste, eine genaue Beobachtung zu haben, um die Unterschiede wahrzunehmen. Manchmal sind sie sehr, sehr minimal und manchmal sind die großen Unterschiede gar nicht die wichtigen.
Okay, wir gehen also vielleicht mal zu dem nächsten Bild weiter, was auch eine etwas intensivere Wahrnehmung erfordert. Das ist eine sehr große Fotografie.
Ja.
In einem Plexiglaskasten und wir sehen darauf so einen begrünten Felsen. Also das sieht so ein bisschen nach südlichen Gegenden aus.
Das ist jetzt tatsächlich ein Foto von dieser Insel, von der ich vorhin am Anfang gesprochen habe, also wo der Herr Selkirk 4 Jahre verbracht hat. Und das soll der Punkt sein, der Aussichtspunkt, auf dem er angeblich jeden Tag hochgeklettert ist, um Ausschau zu halten, ob er irgendein Schiff sieht oder sich bemerkbar machen kann. Ich bin extra auf diese Insel gefahren, um dieses Foto zu machen. Und der nennt sich Mirador du Selkirk, also das ist der Aussichtspunkt des Selkirks. Und so heißt eigentlich auch diese Arbeit. Und man sieht den, aber zugleich ist es natürlich erstmal dieser Berg und im Hintergrund hat man so das Wasser und sieht auch so ein paar Felsen. Also diese Inselsituation deutet sich auch an. Und man merkt aber auch, dass es eben sehr, sehr unwirtliches Gelände ist. Und ja, das Foto stellt im Grunde genommen erstmal nur diese Landschaft dar, wo er angeblich immer wieder Ausschau gehalten hat.
Ja. Das hat ja noch eine besondere Bewandtnis mit dieser Fotografie, also die gibt es ja nur einmal.
Ja, also dieses Prinzip des Singulären, also was ja, wenn man diese Frage nach dem Selbst so stellt, auch sofort mit aufscheint, gibt es denn mich wirklich nur einmal oder was ist das eigentlich, diese Erfahrung des Einzigartigen an einem Selbst? Dieses Prinzip des Singulären habe ich für dieses Foto jetzt zum Produktionsprinzip gemacht. Also ich habe einfach gesagt, okay, dieses Foto wird nur einmal abgezogen und das ist jetzt noch nicht das ganz Besondere, sondern wer das sehen möchte, muss tatsächlich hierher gehen. Es wird keine Abbildung davon geben, Es wird nicht reproduziert. Man muss tatsächlich eben sich selbst auf den Weg machen, wenn man dieses Foto sehen möchte, diese Arbeit sehen möchte.
Also das ist eigentlich ein Schritt genau in die umgekehrte Richtung, den die Fotografie sonst nimmt. Die Fotografie kann leicht reproduziert werden. Was machen Sie da genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich auch, das weiß ich auch nicht genau, was ich da mache. Also das habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich kann es ja mal versuchen, was ich da so rausgefunden habe. Also es ist ja so, dass Originale eigentlich ihren Wert nicht dadurch erhalten, dass sie einzigartig sind, sondern dass sie als Originale überhaupt anerkannt werden. Und dieses Anerkennen, also das ist ja ein sozialer Prozess. Und der ist ja nur möglich über Zirkulation. Und wenn ich einer Sache wirklich total der Zirkulation entziehe, also wirklich das ideale Original schaffe, dann kollabiert eigentlich dieses Verhältnis. Ein Original existiert eigentlich nur als Verhältnis zu etwas. Diese Idee des Robinsons, das ist ja nicht nur eine Idee, die als Motiv in der Literatur eine große Rolle spielt, sondern es ist ja auch ein Topos, der in der ökonomischen Theorie verwendet wird, um zu erklären, wie überhaupt ökonomische Verhältnisse darstellbar sind oder wie sie funktionieren könnten, indem man sagt, der Produzent gleicht so einem Art Robinson. Und jetzt überlegen wir mal, was passiert, wenn der Robinson anfängt, sich mit anderen Robinsons auszutauschen. Und da stellt sich schon die Frage, geht das eben so? Das ist eben etwas, was auch innerhalb dieses Bildes stattfindet. Ich bin ja nicht so naiv zu glauben, dass man im Zeitalter der Reproduktion ein Unikat einfach hinstellt und dann nochmal so tut, als ob man das resakralisiert. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht eher darum, genau diesen Prozess zu verdeutlichen, der da stattfindet, wenn man ganz selbstverständlich sagt, das ist ein Original, das ist selten, das ist einzigartig, deshalb ist es wertvoll. Was ist dieser Wert überhaupt? Wie kommt der zustande? Ist das eine Eigenschaft des Bildes? Oder ist es eine Eigenschaft der Beziehung, die zu diesem Bild entsteht? Und wenn ja, woher kommt diese Beziehung eigentlich?
Also man könnte ja hier sagen, es ist ein Erzählzusammenhang, der diesen Wert auch konstituiert, weil es in einem Kontext ist mit mehreren anderen Bildern und Werken, weil es ja eben gerade nicht nur singulär ist, denn diese Fotografie an sich ist ja jetzt eine Fotografie, die man von mir aus auch in einem Geomagazin sehen könnte.
Ja, klar, das könnte man durchaus da sehen. Und ich vermute sogar, dass es Leute gibt, dass sie das sehen könnten, weil also der Berg, der ist sehr markant auf dieser Insel und ich glaube, dass die als touristisches Objekt auch sehr interessant inzwischen ist, so für Abenteuertourismus. Und in Geo gibt es Bildstrecken, da ist jetzt noch nicht genau dieses Motiv aufgelistet worden, aber da ist die Insel auch schon ganz gut reproduziert. Also das ist ja nicht irgendwie so, dass man etwas entdeckt. Und das ist genau dieser Punkt, wenn man den Originalbegriff verwendet, dann verwendet man ihn in einer Weise, wo man behauptet, dass das so sei, obwohl man genau weiß, dass es so nicht ist. Also dieser Wert verkörpert was anderes, aber dieses andere, das stellt sich eben so in dieser Metapher des Originals her. Und das ist natürlich für die Kunst, für die künstlerische Produktion ein ganz wichtiges Moment.
Jetzt drehen wir uns um und sehen vor uns einen so etwas messigen gelben Bettüberwurf. Ist es eine gesteppte
Steppdecke?
Decke, eine Steppdecke.
Ja.
Und darauf steht eine Art Meteorit, silbriger Meteorit.
Ist ein Aluminiumguss.
Ist ein Aluminiumguss. Mhm. Erinnert so leicht an den Schädel, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, hat so Höhlen drin. Man fühlt sich wieder an diese Augenhöhlen da erinnert. Gleichzeitig gibt es an der Wand dann nochmal drei Gruppen von monochromen Bildern mit so leichten Strukturen drin, also wie Aquarelle eigentlich.
Ja, das sind auch Aquarelle, aber das, was Sie jetzt hier sehen, der Ausgangspunkt sind Aquarelle, das sind Fotografien von Aquarellen. Und wenn man sich es ganz genau anschaut, gibt es ein Motiv, was zweimal in verschiedenen Größen vorkommt. Und da würde man das, wenn man eben sehr genau schaut, sofort erkennen, dass es sich eben nicht um einzelne Arbeiten handelt, die nur einmal existieren, sondern die einfach reproduziert in verschiedenen Größen existieren. Also wenn man jetzt diese farbigen Flächen sieht, diese Decke und diesen Stein, dann hat man eine sehr künstliche Gegenwelt zu dieser Natur, die auf diesen Fotos da ist. Es ist fast so, als ob man jetzt irgendwie Elemente nochmal abstrahiert, sie dann auch nochmal in ein anderes Material übersetzt, die in diesen Fotos auch eine Rolle spielen. Also ob das jetzt der Himmel ist, ob das der Stein ist, ob das die See ist, so könnte man das sehen. Und das spielt dann wieder zurück natürlich zu dieser Wandmalerei, dieser strukturierten Wandmalerei. Und es spielt natürlich mit dieser Frage der Abstraktion und der Bedeutung des Abstrakten für die Konstruktion. Man hat versucht, für die Weißenhof-Siedlung dieses Haus, was Le Corbusier auch mit der Inneneinrichtung ausgestattet hat, zu rekonstruieren und hat dann auch versucht, die Stoffe ungefähr wiederzufinden, die er damals vorgeschlagen hat, die man nehmen sollte und die auch genommen worden sind. Und das ist eine Steppdecke, die von der Firma, die das gemacht hat, für mich nochmal gemacht worden ist. Und dieser Stein, der da drauf liegt, dieser Meteorit, das ist tatsächlich ein Stein, der in seiner Form einem Stein folgt, den Sie in La Tourette finden. Wenn Sie nach La Tourette gehen, diesem Kloster, dann haben Sie die Merkwürdigkeit, dass an dem Eingang zu dem Funktionstrakt zwei solche, ja, einfach Betonhaufen stehen. Er hat so ähnliche Betonhaufen auch mal auf dem Dach der Habitation in Marseille gemacht. Und es gibt keine richtige Funktion für die Sachen. Also es könnten jetzt Wasserbecken sein für Vögel oder keine Ahnung. Ich fand es nur sehr faszinierend, diese Form, und habe die dann zum Ausgangspunkt für diesen Stein genommen, weil ich eben unbedingt diese Konfrontation haben wollte des Steines mit dieser Decke. Das ist ja auch ein Interieur, die Steppdecke, und der Stein eigentlich wieder so ein Außenobjekt. Auch diese Überkreuzung von innen und außen, die dann nochmal stattfindet, jetzt hier bei zwei ganz abstrakten Elementen. Und das führt natürlich auch wieder zurück zu dem Höhenbezug, wenn man das möchte.
Sie holen quasi den Raum Weißenhof-Siedlung in Stuttgart hier herein und Sie holen die ferngelegene Insel rein. Sie holen andere Zeiten, andere Räume, eigentlich alle in diesen doch relativ kleinen Raum, in dem wir uns hier in Ittingen befinden, Olaf Nicolai.
Ja, ich hoffe, es wird nicht zu voll. Diese Elemente, die wir jetzt gerade so beschrieben haben, die bilden eigentlich so den Auftakt. Und es ist wie so eine Kabinettstruktur. Also auch der Versuch, den Raum als so ein Kabinett zu fassen, ist jetzt nicht nur der Verweis auf die Kartause und nicht nur der Verweis auf die Zelle, sondern auch das Kabinett als ein Ort der Reflexion. Und diese ganzen Elemente, die bauen ja so eine Atmosphäre, und die ist für mich ganz, ganz wichtig, um sich überhaupt darin zu bewegen. Also es geht nicht darum, diese konzeptionellen Überlegungen, über die wir jetzt viel sprechen, einfach so als narrative Momente aufzuzeigen, sondern sie wirklich in Bezug zu setzen zu dem, wie wir sie erfahren. Und das ist bei dem Film, der dann in den zweiten Teil, nächsten Raum zu sehen ist, auch ein ganz wichtiges Moment, wo man diese Erfahrung, die man macht, nochmal auf eine ganz andere Weise hinterfragen muss.
Also bei dem Film geht es ja Olaf Nicolai um den eben diesen eigentlich autodidaktischen, ich sage jetzt mal, also Architekten, ja, also eigentlich, so, der nur ein Gebäude gebaut hat.
Ja, sein Gebäude. Sein eigenes, ja, Haus. Genau. Es ist im Grunde genommen jemand, der hat sein eigenes Haus gebaut, was ja so untypisch nicht ist für einen Bauern auf der Insel da in Griechenland im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber das Besondere an dem Haus ist, dass es von dem griechischen Architekten Pikiones extrem gefeatured wurde, wirklich immer wieder zitiert wurde, immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass man hier alle Prinzipien moderner zeitgenössischer Architektur vorformuliert findet, zugleich aber eben auch mit einem hohen gestalterischen Anspruch, mit skulpturalen, figurativen Arbeiten, die zum Teil auch mythologische Referenzen haben. Und er hat es dann versucht, auch sehr stark innerhalb des Architekturdiskurses nach vorn zu bringen. Also der Siegfried Gideon hat es dann mit abgebildet in einigen Publikationen und hat dann mit Le Corbusier eben auch immer das mal so als ein Beispiel gebracht. Und es fällt auch in die Zeit, wo eben die Moderne oder der Modernismus das Problem hat, dass er sich eine eigene Tradition bauen muss, die er per se nicht haben kann.
Weil die Moderne wollte ja ein Bruch sein, ja, mit dem, genau, bisherigen.
Und das Interessante ist dann, dass, wenn man dann genau fragt, wer war denn dieser Rodakis, der da so unglaublich gebaut haben soll, dass man dann nicht sehr viele Informationen findet. Und irgendwann, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr hat man das Gefühl, man hat es mit einem Geist zu tun. Also auf der einen Seite ist es eine Fokussierung auf das Individuum, aber an dieser Stelle, wo man dann das Individuum jetzt wirklich als das befragt, was ist es denn, wie sieht denn die Biografie dieses Menschen aus, ist nichts. Das ist eine große Leerstelle. Und das halte ich eben für keinen Zufall. Die interessante Sache ist, dass die scheinbar so antimythologische, moderne oder aufklärerische Grundhaltung des Mythos selber extrem bedarf. Also dass es diesen Oppositionswiderspruch so nicht gibt, dass das viel komplexer ist. Und das habe ich eben versucht, über diesen Film erfahrbar zu machen, in einer sehr, hoffe ich, auch ein bisschen ironischen Weise. Also erstmal versucht es, so ein ganz klassisches Architekturfilmmotiv aufzunehmen. Also auch deshalb ist der Film auch auf 35 mm gedreht worden. Und dann sind das ganz ruhige Standbilder. Und es ist also wirklich so eine sehr bedächtige und fast feierliche Näherung an dieses Objekt. Und dann gibt es eben eine Stimme, die uns die Geschichte erzählt von dem Rodakis. Und diese Geschichte, die folgt natürlich auch wieder so bestimmten Mustern. Wenn man die sich so anhört, ist es so fast so eine klassische Künstlergeschichte, die man da hört.
Die Kindheit, die wichtig, ja, war, die Prägungen.
Ja. Aber wenn man fragt, was man hört, es gibt ja auch schon in der Art, wie die Geschichte erzählt wird, keinen richtigen Fakt. Das sind ja alles Konjunktive. Aber es stellt sich ein Bild her, es stellt sich eine Narration her, man kriegt so eine Idee, das verbindet sich und irgendwie hat man dann so das Gefühl, das war jetzt der Typ, ja, so ganz schön merkwürdig, aber passt eigentlich ganz gut in diese Klischees, die man so hat. Ja, und wenn der Film dann vorbei ist, dann gibt es eigentlich nur noch zwei Texttafeln. Und die sagen, die erste, dass wirklich über diese Person nichts bekannt ist. Und die zweite sagt, dass das, was man jetzt gerade eben gehört hat, dass das der Bericht ist, den ein Medium gegeben hat, als es das Haus gelesen hat. Also ich habe ein Medium gebeten, mit mir zu diesem Haus zu kommen und praktisch dieses Haus zu lesen, den Geist zu kontakten und mir die Informationen zu geben, die keiner hat. Und daraus ist diese Erzählung entstanden.
Eben, da kommen dann solche Äußerungen, er baute viele Kamine, weil er das Feuer liebt, also eigentlich richtig triviale Dinge. Ja,
ja, ja, das ist das, was der Geist gesagt hat.
Jetzt gehen wir vielleicht mal zu dem anderen Raum. Olaf Nicolai, was war Ihr erster Eindruck von diesem Raum hier, von diesem großen Kellergewölbe in Itting, in dem es halt und schallt?
Ja, ich dachte mir, das ist ein sehr guter Partyraum. Also, also hier, ja, es ist ein toller Raum. Also und es ist aber ein Raum, wo man wirklich irgendwie mit einem Objekt arbeiten muss, was auch diesen Raum standhält. Entweder sehr, sehr minimal oder eben mit einer Sache, die den Raum dann wirklich zum Thema werden lässt. Und die,
das passiert jetzt schon, also wir stehen hier drin und da fängt plötzlich eine Lichtmaschine an zu orgeln.
Ja, das ist ein Scheinwerfer, den wir jetzt hier hören, oder besser gesagt der Motor, der diesen Scheinwerfer antreibt. Und dieser Scheinwerfer ist ein Scheinwerfer, der kann sich sowohl rotierend um eine Achse bewegen, er kann diese Achse hoch und runter fahren, er kann sich auch um sich selbst rotieren, sodass es diese drei Bewegungen gibt. Und der tanzt jetzt praktisch an dieser verspiegelten Säule auf und ab, nach einem bestimmten Muster, ein bestimmtes Programm. Und ja, das kann man jetzt hier so sehen. Leuchtet den Raum aus.
Leuchtet uns an.
Leuchtet uns an. Und
das erinnert so ein bisschen an diese Suchscheinwerfer, wie man sie vielleicht auch so von der DDR-Grenze oder so von solchen Grenzen kennt. Ist das eine Assoziation?
Das sind auf alle Fälle, Suchscheinwerfer ist ganz sicher eine Assoziation, ob das nun Grenze ist, ob das Taschenlampe ist, ob das ein Helikopter ist oder ob das auf der See jemand ist, der einfach sein Licht braucht, damit er weiß, was los ist oder ob sie nachts Fische fangen. Also das ist alles da drin, aber es ist natürlich auch... Für mich zumindest ist es auch eine sehr spielerische Geschichte. Also es hat irgendwas so von Spaß, sowas zu beobachten. Also auch diese Geräusche, die diese Motoren machen, die viele Leute für Kompositionen halten, die aber tatsächlich einfach nur entstehen, weil diese Motoren in bestimmten Geschwindigkeiten diese Sachen antreiben. Das erinnert ja so ein bisschen so an Star Wars, an diese Maschinen, an Fibiro, wie er sich das so bewegt. Also das sind solche Assoziationen und natürlich auch so die Pool-Dancer, ja, also so ein Nachtclub, irgend sowas, also dieses...
Die sehr avantgardistische Disco.
Ja. Ja, und also mir gefällt natürlich auch die Musik sehr schön, also...
Gibt es da einen Bezug zu solchen Dingen wie eben Yannis Xenakis? Wir haben vorhin davon gesprochen, Modulor.
Also wenn man das jetzt weitertreiben wollte, gibt es den sicher. Aber der liegt jetzt nicht so sehr nur auf der klanglichen Ähnlichkeit, sondern es ist natürlich bei Xenakis diese Idee des Mathematischen, die da ganz stark im Hintergrund steht. Ne? Und wenn man jetzt nun fragt, inwiefern Mathematik einen Bezug zur Musik hat, das ist ja nicht nur dieses alte Modell, dass die Musik Bestandteil der Mathematik gewesen ist in den 7 freien Künsten, sondern das ja was abbildet, das Mathematische, was man dann wieder in Bezug zu Frequenzen setzen kann. Und eine Maschine beruht auf solchen Phänomenen. Also das gibt diese Bezüge, aber das ist eben das, wo man auch meiner Meinung nach vielleicht mit dem Spekulativen ein bisschen aufpassen sollte. Sonst hat dann alles mit allem zu tun und dann hat man auch nicht mehr sehr viel gekonnt.
Also dieser serielle Aspekt fällt mir einfach ein, wenn man einerseits an Xenakis, andererseits an diese Modulor-Strukturen denkt.
Es ist ein serieller Aspekt, aber was mich dann vielleicht noch mehr interessiert als Verbindung, ist ja diese Frage, wo wir am Anfang angefangen haben. Was ist denn dieses Selbst? Und wenn wir uns jetzt hier das anschauen, das hat ja eine animistische Dimension. Es gibt Momente, wo man glaubt, dass der Scheinwerfer auf einen reagiert. Und das ist eigentlich ein sehr technisches Moment. Bei dem Film beim Rodakis-Film hat man so diese Idee, man fragt sich so, ja, was ist das denn eigentlich, eine Biografie? Was bleibt denn eigentlich von jemandem übrig? Was kann man denn eigentlich erzählen? Und dann auf einmal hat man das mit Phänomenen zu tun, die eigentlich aus Erzählmustern entstehen, die einem gewisse Weisen vorgeben, wie Biografien erzählbar sind überhaupt und wie man sie überhaupt gedacht werden können. Und wenn wir über das Foto nochmal nachdenken und diese ganzen ökonomischen Implikationen sehen, dann sieht man auf einmal, dass das, was man das Individuelle nennt, eigentlich aus diesen ganzen Komplexen erst entsteht und sich auch nur in diesen Komplexen artikuliert und nicht so eine Sache ist, die einfach in einem da ist und die man dann auf einmal in Konfrontation zu dem Außen abruft, entwickelt oder was geformt wird durch das Außen. Das ist nicht der Fall. Also man ist nicht irgendwie eine Masse, wo dann ein Stempel reingedrückt wird, sondern man bildet sich eher sozusagen in so einer Wechselwirkung und das ununterbrochen. Und man ist eigentlich von diesen Dingen, die man als Effekte, als äußerliche Effekte begreift, viel abhängiger als das, was man als das eigentlich Innere begreift.
Das heißt, man erfährt eigentlich über das Funktionieren dieser Maschinerie und auch über das Nachdenken, wie diese verschiedenen Bilder entstanden sind, was sie über unsere Wahrnehmungsstrukturen uns auch verraten, viel über das, was das Ich konstituiert. Könnte man das so zusammenfassen, Olaf Nicolai?
Das könnte man so sagen. Das wäre eine sehr kurze und schnelle Zusammenfassung, aber es ist ja so, wenn wir uns ausdrücken wollen über das, wo wir glauben, dass wir am einzigartigsten das gerade empfinden, stellen wir fest, dass das so universeller Kitsch ist, dass das jeder auch schon so empfunden hat. Also dass die Elemente teilen wir alle. Die Art und Weise, wie diese Elemente aber zueinander stehen, das teilen wir nicht. Also es gibt sozusagen auch eine Frage der Stilistik. Und in der Stilistik, da fängt das an, das, was man einzigartig nennen könnte, aufzuscheinen. Und das interessiert mich eigentlich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.